Der 89. Psalm. Und da lese ich die ersten 19 Verse. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkündigen mit meinem Munde für und für, denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest, du gibst deine Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben und auf ewig und deinen Thron bauen für und für, Sila. Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer an den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den himmlischen? Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Herr, Gott Zebaoth, wer bist du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du herrschest über das ungestüme Meer. Du stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben. Du hast Rahab zu Tode geschlagen und deine Feinde zerstreut mit deinem starken Arm. Himmel und Erde sind dein. Du hast gegründet den Erdkreis und was darinnen ist. Nord und Süd hast du geschaffen. Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Du hast einen gewaltigen Arm. Stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue treten vor dein Angesicht. Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln, sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke und durch deine Gnade wirst du unser Horn erhören. Denn dem Herrn gehört unser Schild und dem Heiligen Israels unser König. Dies ist eine Verheißung für den König David, den hier der Psalmbeter in Worte fasst. Fünfmal erwähnt er ausdrücklich die Treue Gottes. Doch der ganze Psalm ist durchdrungen von dem Gedanken, dass die Gnade und Gottes Erbarmen nie aufhören. Dieses Psalmgebet spricht den Israeliten an in ihrer Not. Wo wird ihnen geholfen, wenn nicht durch die Treue Gottes? Was hält uns, wenn wir in eine Lebenskrise geraten? Ist es nicht der Gedanke und auch der Glaube, dass Gott bei uns bleibt, uns nie fallen lässt, weil er uns treu bleibt? Das zweite Puzzlestück, das mich in diesen Tagen tief bewegt hat, ist eine Geschichte über eine Familie aus dem 19. Jahrhundert. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte über diese Familie, ist eine Geschichte von ihrer außergewöhnlichen finsteren Krise, die sie durchleben und durchleiden mussten. Und ich will euch von einem berührenden Lied auch gleichzeitig erzählen, das daraus entstanden ist. Dieses Lied hat schon vielen Menschen in ihrer Not getröstet und verwandelt und ist auch schon zum Segen für vielen Menschen rund um unsere Erdkugel geworden. Mitte November 1873 machte sich ein Schiff, Wilde Havre, auf dem Weg von New York nach Frankreich mit 313 Passagiere an Bord. In wenigen Tagen würden sie Europa erreichen, noch rechtzeitig, um dort die Advents- und Weihnachtszeit zu genießen. Weihnachten in Paris, ein Traum. Anna Spafford und ihre vier kleinen Töchtern gehörten zu den Passagieren auf diesem Schiff. Sie kamen aus Chicago. Annie, 11 Jahre alt, Maggie, 9 Jahre, Bessie, 5 und kleine Tanita, 2 Jahre alt. Ihr Vater Horatio wollte ursprünglich mit ihnen gemeinsam fahren. Unerwartete geschäftliche Aufgaben hielten ihn davon ab. Und darum schickte er seine Frau und seine Kinder voraus, um in kurzer Zeit nachzukommen. Macht euch keine Sorgen, hatte er ihnen gesagt. In ein paar Tagen komme ich euch nach, um gemeinsam Weihnachten in Paris zu feiern. Paris, die Stadt des Lichtes und des guten Willens. Und guten Willen waren das, was sie auch brauchten. Vor einigen Jahren hatte das große Chicago-Feuer fast allen Immobilien der Familie vernichtet. Die Reise sollte nun die Hoffnung für die Familie wiederherstellen, Heilung in ihrem Leben wiederbringen. Sie gehörten zu dem Team von Dwight L. Moody, der gerade in Europa Evangelisationen abhielt. Eines Abends während der Überfahrt am 22. November 1873 betete Anna mit ihren Kindern vor dem Schlafengehen. Auch die Kinder sprachen ihre Gebete und schliefen ruhig ein und träumten vermutlich von den weihnachtlichen Eindrücken, die sie bald erleben würden. Aber ungefähr 2 Uhr morgens in der Frühe wurden sie durch eine Erschütterung aus ihrem Schlaf gerissen. Obwohl es eine sternenklare Nacht war und der Atlantik sich ruhig präsentierte, wurde die Wilde Havre von einem schottischen Containerschiff, die Lockhart, gerammt. Anna rannte mit ihren Kindern zum oberen Deck. Die Rettungsboote füllten sich schnell mit Menschen, andere sprangen über Bord in den kalten Wasser des Atlantiks. Anna bemühte sich, ihre Kinder zusammenzuhalten. Die 2 ältesten Kinder wurden in dem Chaos von ihr getrennt. Nur 2 Minuten nach dem Zusammenstoß spülte eine große Welle über den oberen Deck. Und Anna wurde mit ihren 2 jüngsten Töchtern heruntergezogen. Sie hielt die 5-jährige Bessie, bis ihre Kraft versagte. Ihre letzte Erinnerung war von ihrer 2-jährigen Tanita, wie sie in ihrem weißen Nachthemd vor ihren Augen immer kleiner und kleiner wurde, bis auch sie verschwand. Später fanden die Schiffsleute von der Lockhart Anna besinnungslos auf einem Schiffsplanken hängend. Sie nahmen sie an Bord. Als ihr Schiff dann Tage später in Wales in den Hafen einfuhr, schickte Anna ein Telegramm an ihrem Ehemann. Darin standen nur 2 Worte: gerettet, allein. Was soll ich machen? Horatio segelte gleich von New York los, um bei seiner Frau zu sein. Er schrieb einem Freund eine Nachricht: Es gibt nur eines, was mir völlig klar geworden ist in diesen Tagen. ich darf nicht meinem Glauben verlieren. Horatio Spafford war überzeugt, dass Gott gut ist und dass er seine Kinder im Himmel wiedersehen würde eines Tages. Und dieser Gedanke beruhigte seinem Herzen. Am vierten Tag seiner Überfahrt, an einem Donnerstagabend, wurde er vom Kapitän in dem Vordeck gebeten. Nach den Recherchen seiner Crew näherten sie sich die Stelle, wo Annas Schiff gesunken war und ihren vier Töchtern mit in den Tod gerissen hatte. Nun ruhten sie hier, circa 5 Kilometer in der Tiefe. Aber Horatio wollte sich seinen Kindern nicht dort in den Tiefen des Ozeans vorstellen. Stattdessen, so erzählte er es später einem Freund, erhob er seinen Blick über den ruhigen Gewässern und nach oben zum Mond und in die Sternennacht. Da in dieser Nacht voller Trauer und Verzweiflung begann er, seine Gedanken und seinen Glauben in einfachen Worten auf einem Stück Papier zu notieren. Es wurde zu einem Gedicht, ein Vers, das zu einem Lied des Trostes für viele Menschen wurde. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben mir doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Was auch immer mein Schicksal sein mag, du, o Gott, hast mir gelehrt zu sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Okay, er überträgt es scheinbar nicht. Nur 4 Wochen früher, an ziemlich derselben Stelle auf hoher See, hatte Anna eine ähnliche Erleuchtung erleben dürfen. Nach ihrer Rettung, als sie wieder zum Bewusstsein kam, war sie so von Verzweiflung überwältigt, dass sie sich zurück in den Ozean werfen wollte. Welchen Sinn, welchen Wert hatte das Leben jetzt noch? Welche Bedeutung könnte das Leben noch haben ohne ihre Kinder? Aber dann war es, wie wenn sie eine Stimme in ihrem Kopf hörte. Es gab einen Grund dafür, dass du überlebt hast, Anna. Du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Nachdem Anna und Horatio dann gemeinsam wieder nach Chicago zurückgekehrt waren, suchte Horatio die Unterstützung seiner Kirchengemeinde, um sein finanzielles Desaster zu bewältigen. Zwei Kinder wurden ihnen in dieser Zeit geschenkt. Zunächst ein Junge und dann ein Mädchen. Aber das Leid kam zurück. Ihr Sohn Horatio Jr. erkrankte an Scharlach und starb, als er 3 Jahre alt war. Dann ein Jahr später wurde eine zweite Tochter geboren. Nur 2 ihrer 7 Kinder wurden erwachsen. Doch die Spaffords hörten nie auf, sich an der Hoffnung ihres Glaubens zu klammern. Durch diese turbulente Zeit zur Jahreswende von 1873 wuchs die Gewissheit in den Spaffords, dass Gott alle seine Geschöpfe liebt, wer auch immer sie sind und was immer der Trübsal sei, den sie erleiden müssten. Im Jahr 1881 zog die Familie dann nach Jerusalem. Sie gründeten dort eine amerikanische Siedlung, nicht weit von Bethlehem entfernt. Obwohl sie tiefgläubige Menschen waren, war es nicht ihre Absicht, Andersgläubigen zu bekehren, sondern sie wollten Menschen von allen religiösen Hintergründen helfen, dienen. Ihr Ziel war es, Krankheit, Armut und Streit entgegenzutreten, wo immer es sich zeigte. 7 Jahre später starb Horatio. Wieder in Trauer versunken, hatte Anna allen Grund, nun alles hinzuschmeißen und aufzugeben. Aber sie tat es nicht. Jedes Leben enthält Widersprüche und Unvollkommenheiten. Und ihres war keine Ausnahme. Aber wenn es drauf ankam, in ihrer größten Glaubenskrise, als alles verloren schien, fand Anna die Kraft, einen neuen Morgen entgegenzugehen. Sie verschloss sich nicht, sondern öffnete sich den Menschen und setzte die Arbeit fort, die sie mit ihrem Mann begonnen hatte. Und der Samen ihres Dienstes, den sie gesät hatten, trug wunderbare Erfolge und Früchte. Mit der Zeit übernahm die Tochter Bertha das Hilfswerk ihrer Eltern und führte es weiter. Ihr Ziel war es, Menschen zu retten, die wie ihre Familie auch Schiffbruch erlitten. im Leben erlitten hatten. Im Ersten Weltkrieg organisierte sie Suppentafeln für Flüchtlinge. Sie leitete Krankenhäuser, die Patienten von allen Konfliktparteien aufnahmen. An einem heiligen Abend auf ihrem Weg nach Bethlehem traf Bertha, ein Beduin, zusammen mit seiner erkrankten Frau und ihrem neugeborenen Sohn. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem auf einem Esel. Später erzählte Bertha, hier begegnete ihr ein rustikaler Beduin mit seiner schönen, hübschen Frau, denen es ähnlich ging wie Maria und Josef. Auch sie konnten keine geeignete Übernachtung finden. Am nächsten Morgen war die Mutter gestorben und Bertha wurde gebeten, für deren Sohn zu sorgen. Sie stimmte dem zu. Sie gab dem kleinen Jungen den Namen Noel. Und in der Woche wurden noch zwei weitere Kinder in ihrer Obhut übergeben. So begann die längst bestehende Hilfswerkstätigkeit der Spafford-Familie, ein Krankenhaus für Kinder. Sie erklärte, wir unterscheiden nicht zwischen Nationalität oder Religion. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Menschen unsere Hilfe benötigen. Manche der ins Leben gerufenen Institutionen, die von den Spaffords gegründet wurden, existieren heute noch. Eines davon ist das Zentrum für Kinder, das den Familiennamen auch trägt. In den letzten 150 Jahren haben Millionen von Menschen dieses Lied von Horatio Spafford gesungen und wurden dadurch getröstet. Aber die meisten von ihnen wussten nicht, unter welchen Umständen es geschrieben wurde. Aber sie wurden gestärkt durch seine weltumfassende Botschaft. Eine Botschaft, die unterstreicht, dass Gott zu uns Menschen kommt, um Frieden auf Erden zu bringen, wie im Himmel. Durch ihn und durch sein Beispiel konnten viele über ihre Lebensschicksale hinaus wachsen. Wie auch immer, wann auch immer, wir unsere Nacht der Verzweiflung erleiden, Gott scheint in der Finsternis, Gottes Liebe scheint in der Finsternis. Hoffnung kann die verwundete Seele heilen. Menschen zu lieben, Menschen zu dienen, Menschen einen Rettungsring zuzuwerfen, sind Möglichkeiten, die wir leben können, wenn wir uns dafür entscheiden. Und wenn wir es tun, stimmen wir ein mit den uns vorausgegangenen im Glauben, und mit den Engeln unserer Zeit, die Boten Gottes, die diese Worte anstimmen. Mir ist wohl in dem Herrn. Diese Worte, die entgegen aller Verzweiflung gesungen wurden und werden, erinnern auch an die Verzweiflung des Vaters, der auf Jesu Frage antwortet: Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Unsere Jahreslosung, und das ist der dritte Puzzleteil meiner Predigt, erinnert uns daran, dass das Leben nicht immer glatt läuft. Sie verlief auch nicht für den Spaffords glatt, die diese niederschmetternde Lebenskrisen durchlitten, wo alles zu zerbrechen schien. Doch wie Horatio und Anna Spafford sich an Gott klammerten und um sein Erbarmen rangen, so bat auch dieser Vater des erkrankten Sohnes, dass Jesus sich ihm und seiner Familie erbarmen sollte. Was hält uns in Zeiten solcher tiefen existenzieller Not? Ist es nicht diese Gewissheit, dass Gottes Treue nie aufhört? Dass wir trotz allen Widersprüchen des Lebens bei Gott eine Geborgenheit erleben, die uns trägt und aus den Trümmern unseres Lebens aufstehen lässt, die uns auch singen lässt: mir ist wohl in dem Herrn. Der Vater, der Jesus begegnet, wagt den Sprung in den Glauben, obwohl er zweifelt. Er vertraut, obwohl er unsicher ist. Er glaubt, obwohl ungläubige Gedanken und Gefühle an ihm zehren. Dieses Obwohl ist der Mut des Glaubens, der Mut zum Sein, der Mut, sein Leben Gott anzuvertrauen. Herr, deine Treue bleibt immer und ewig. Da ist kein Schatten, kein Schwanken bei dir. Wie du warst, bleibst du. Dein großes Erbarmen hat nie ein Ende. Du liebst für und für. Amen. Und dieses zitierte Lied möchte ich nun mit euch singen. Lied Nummer